Sehr häufig geht es hier im Podcast darum, wie du deine Argumente rhetorisch ausschmücken kannst, wie du sie körpersprachlich optimal rüberbringst und was es sonst so an netten Tricks und Tipps gibt. Aber dazu brauchst du ja erstmal Argumente. Argumente sind die Basis und dann erst kommt alles andere. Deswegen reden wir heute mal über Argumentieren mit System und vor allem Deduktion, Induktion und Abduktion. Und was das ist und warum das wichtig ist für deine Argumente und deine Argumentationen, darüber reden wir gleich nach dem Intro.
Lebendige Rhetorik. Der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.
Oft sagen wir ja im Alltag sowas wie, ja, das ist ja logisch. Aber geht's dabei immer um Logik? Nee, erstaunlich häufig geht es dabei eher um direkt einleuchtende, sogenannte evidente Dinge. Also der Unterschied zwischen logisch und einleuchtend sei mal erklärt in einem Beispiel. Gibt diese schöne Matheaufgabe, so Textaufgaben, weiß nicht, ob du den in der Schule auch geliebt hast. Ich habe sie gehasst, du wahrscheinlich auch. Also Textaufgabe. 10 Vögel sitzen auf einem Zaun. Kommt ein Jäger, schießt einen runter. Wie viele Vögel sitzen noch auf dem Zaun? Die Mathematik, also die Logik, sagt 9, weil 10 minus 1 ist 9. Die Erfahrung sagt dagegen, wenn du schießt, egal ob du triffst oder nicht, sitzt garantiert kein Vogel mehr auf dem Zaun. Die fliegen alle weg. Verhaltensbiologie. Ja, ganz simple Sache. Das heißt, Logik ist nicht alles und ersetzt nicht die Fakten, aber logisch Dinge herzuleiten und abzuleiten, Argumente logisch aufzubauen, das ist unglaublich wichtig. Deswegen schauen wir uns heute mal an, wie Argumente auf logischer Ebene eigentlich funktionieren, vor allem im Bereich der Deduktion, Induktion und Abduktion. Was das ist, erkläre ich auch gleich. Und was Karl Poppers Kritik an der Induktion damit zu tun hat. Ich hoffe, ich eskaliere nicht zu krass, weil mein zweites Hauptfach in meinem ersten Studium, das ich fast abgeschlossen hätte, war Logik und Wissenschaftstheorie. Das heißt, ich habe mich mit dieser Logik, mit dem Induktionsproblem, die Theorien im Wiener Kreis und so weiter, sehr, sehr lang beschäftigt und hoffe, dass ich nicht so eskaliere, dass ich da meine damalige Seminararbeit runterbete, aber die habe ich gar nicht mehr im Kopf, das ist schon viel zu lange her, also keine Sorge. Wir werden so pragmatisch und kurz wie möglich halten, aber auf keinen Fall kürzer. Ansonsten noch der Hinweis, ich habe einige spannende Online-Veranstaltungen für dich. Ein Online-Training zur Schlagfertigkeit ist bereits online, wird nochmal ein bisschen überarbeitet, aber kannst du dir schon anschauen auf meiner Website Lebendige Rhetorik und am 17.07. PowerPoint-Karaoke online. Da kannst du dir schon Tickets kaufen. Das heißt, du präsentierst eine zufällige Präsentation online und bekommst von mir direktes Feedback zu deinen Präsentationsskills. Das macht echt Spaß. Ist einfach witzig und unterhaltsam und bringt dir noch eine rhetorische Analyse. Was will man mehr? 49 Euro der Spaß und das Ganze online via Zoom-Meeting. Schau mal gern auch auf die Website, ich habe es auch in den Shownotes verlinkt. Freue mich drauf, wenn du dabei wärst. So, jetzt steigen wir aber ein. Und wenn wir über logisches Argumentieren reden, dann müssen wir halt ganz, ganz weit hinten anfangen. Also sprich, bei Aristoteles. Ja, der hat das Zeug halt erfunden, die Logik. In seinem Organon, glaube ich, war das, da hat er damit angefangen, logische Schlüsse zusammenzufassen. Der sogenannte aristotelische Syllogismus. Ein Syllogismus besteht immer aus 3 Teilen und tatsächlich, auch wenn ich sage Aristoteles, das Zeug ist über 2000 Jahre alt, wir machen das heute noch ganz genauso. Und wir machen auch heute noch genau dieselben logischen Fehler, vor denen Aristoteles vor 2000 plus Jahren schon damals gewarnt hat. Also, ein Syllogismus besteht aus 3 Teilen. Eine allgemeine Prämisse oder auch ein Axiom im mathematischen Sinne, also eine Regel oder ein Gesetz. Dann eine spezielle Prämisse, der ganz konkrete Fall, um den es geht. Und eine Konklusion, die Schlussfolgerung daraus. Wir können uns das mal ganz simpel anschauen. Das typische Beispiel, das auch, glaube ich, von Aristoteles sogar schon stammt, ist die Prämisse 1, die allgemeine Prämisse ist, alle Menschen sind sterblich. Die Einzelfallprämisse, Sokrates ist ein Mensch. Die Schlussfolgerung daraus, Wenn Sokrates ein Mensch ist, dann ist Sokrates aufgrund der Prämisse auch sterblich. Das ist ein sogenannter kategorischer Syllogismus, genauer gesagt der Modus Barbara. Das sind Dinge, die musst du jetzt nicht alle merken. Also alle A sind B, alle B sind C, also sind alle A C. Das funktioniert andersherum nicht, das muss auch klar sein. Also es gibt da typische Fehler in den Schlüssen, auf die man dann ein bisschen achten muss, weil es funktioniert halt nur so. Du hast die allgemeine Prämisse, eine allgemeine Aussage, hast daraus die spezielle Prämisse und daraus dann die Konklusion. Das heißt zum Beispiel in der Juristerei, in der Rechtsprechung wird das so gemacht. Es gibt ein Gesetz, das besagt, das BGB meistens hier in Deutschland, das bürgerliche Gesetzbuch besagt, Punkt, Punkt, Punkt. Und im folgenden Fall ist dieses oder jenes passiert, also auf Laden. Ladendiebstahl ist verboten, es gibt die und die Rahmenbedingungen für ein Strafmaß und dann wird geschaut, was ist im konkreten Fall tatsächlich passiert. Und wenn man dann zum Schluss kommt, da hat jemand tatsächlich Ladendiebstahl begangen, dann wird das allgemeine Gesetz angewendet und derjenige bekommt eine Strafe nach dem Gesetzbuch. Fertig, aus. Das ist so der Schluss und den verwenden wir in sehr, sehr vielen Alltagssituationen, meistens intuitiv. Und man kann eben ein bisschen besser darauf achten, ihn auch wirklich gezielt einzusetzen und darauf zu achten, dass man eben auch die richtige logische Form wahrt, weil nur dann funktioniert das Ganze auch wirklich. Es gibt da noch ganz viele verschiedene Modi. Ich hatte gerade gesagt, dieser kategorische Syllogismus, der Modus Barbara. Da gibt's noch Modus sonst was, ganz, ganz viele. Also kann man sich bei Aristoteles oder auch in Logikbüchern alles durchlesen. Es gibt auch so schöne Schlüsse. Also ich habe gerade gesagt, es folgt aus alle A sind B, also alle Menschen sind sterblich. Man kann das Ganze auch umdrehen, also einen indirekten Beweis sozusagen. Kein A ist B. Alle C sind A, also ist kein C B. Ja, ich will jetzt hier, ja, es ist jetzt schwierig, es rein auditiv rüberzubringen. Tatsächlich ist Logik etwas, da fand ich immer es einfacher, zum Buch zu greifen und es sich vor sich zu haben, zu sehen, als es nur vom Prof erklärt zu bekommen. Deswegen empfehle ich dir da gerne auch mal eine Einführung in die Logik zur Hand zu nehmen. Man muss nicht zu tief einsteigen, also mathematische Logik geht dann sehr schnell. Wie Mathematik überhaupt, dass nur noch mit irgendwelchen Buchstaben gerechnet, geschlussfolgert wird. Sehr verwirrend, wenn man es nicht gewohnt ist. Es gibt aber auch gute Einführungen in die Logik, wo du dir all diese Schlussformen nochmal anschauen kannst. Aber so tief will ich jetzt hier in der Folge nicht einsteigen, sonst wird das ein Audio-Webinar von 2 Stunden Dauer. Wie gesagt, das wollen wir nicht. Es geht nur darum, dass du weißt, es gibt bestimmte gültige Schlussformen, die haben sich über mehr als 2000 Jahre bewährt und es gibt andere, die haben sich eben nicht bewährt. Also funktionieren halt nicht, sind nicht wirklich logisch. Das alles, sich mal durchzuschauen, kann nicht schaden oder überhaupt eben die eigene Argumentation nochmal zu überprüfen. Ist das, was ich da sagen will, eigentlich wirklich logisch? Folgt aus meinen Prämissen tatsächlich meine Konklusion? Das hat Aristoteles eben sehr, sehr systematisch angelegt. Wir können auch mal ein Beispiel anschauen aus der Politik. Sowas wie Prämisse 1, jeder Staat hat die Pflicht, seine Bürger zu schützen. Prämisse 2, Deutschland ist ein Staat, ein Rechtsstaat, also hat Deutschland die Pflicht, seine Bürger zu schützen. Ganz simpel. Aber natürlich liegt die Schwachstelle oft in der Prämisse, also in der genauen Formulierung. Denn was genau bedeutet schützen? Also diesen Satz, jeder Staat hat die Pflicht, seine Bürger zu schützen, das könnten jetzt die Linken bringen, um mehr Bürgergeld zu fordern. Das könnte aber auch die AfD bringen, um Grenzschließungen zu fordern. Das heißt, du merkst schon, diese Prämisse 1 ist unglaublich schwammig formuliert. Und deswegen ist das natürlich so ein Problem, das die Logik auch nicht lösen kann. Und die Frage, folgt das, was man hier ableitet, wirklich aus den Prämissen? Das ist dann immer die spannende Frage bei der Deduktion. Wenn du deduktive Argumente verwendest oder ihnen begegnest, solltest du immer gar nicht so sehr auf den Schluss schauen. Wie gesagt, es gibt auch Fehler im logischen Schluss, dass das gar nicht aus den Prämissen folgt. Aber spannend ist und am besten immer anzugreifen sind solche Schlüsse, solche logischen Argumente, indem du die Prämissen angreifst. Also sind diese Prämissen wahr oder sind sie zumindest plausibel? werden gewisse Dinge pauschalisiert oder zu schwammig formuliert, oder eben in der Konklusion wird eine Ausnahmeregel vielleicht als allgemeingültig verkauft. Ja, denn ein deduktiv gültiges Argument kann auf falschen Annahmen beruhen, und das ist dann so ein bisschen rhetorisch trügerisch, auch wenn es logisch wirkt. Also da wirklich aufpassen, man kann, wie gesagt, bei logischen Argumenten der Deduktion sowohl bei den Prämissen als auch beim Schluss angreifen, und sehr häufig achten die Leute mehr drauf, dass der Schluss halbwegs logisch ist, aber ziehen sich die Prämissen ebenso her, wie sie dann letztendlich eben auch zu dem passen, worauf man eigentlich hinaus möchte. Das schauen wir uns dann aber auch nochmal an, wie manchmal solche Dinge ein bisschen übers Knie gebogen werden. Kommen wir erstmal zu den induktiven Argumenten. Induktion funktioniert nun genau umgekehrt. Gerade habe ich gesagt, Deduktion ist aus allgemeiner Prämisse für den konkreten Fall etwas ableiten. Induktion funktioniert nun genau umgekehrt. Das ist das, wie empirische Wissenschaft arbeitet. Leute lassen einen Stein 100-mal runterfallen oder Newton, der Apfel. Ja, das war vermutlich nicht der allererste Apfel, der runtergefallen ist von seinem Apfelbaum. Und irgendwann stellt man fest, oh, da gibt's offenbar ein Naturgesetz. Dinge fallen nach unten. Wow. Also, das ist jetzt gar nicht mal so sarkastisch gemeint, sondern das war irgendwann in der Geschichte der Menschheit wirklich eine große Erkenntnis, dass Dinge, wenn sie nicht wie Vögel oder so fliegen können, grundsätzlich nach unten fallen. Und zwar immer mit derselben Geschwindigkeit, ne, pro Masse und so weiter, also je nach Druck. Und ja, will ich jetzt gar nicht zu tief auf die physikalischen Details eingehen, aber tatsächlich funktioniert Induktion so, man hat so und so viele Fälle beobachtet und daraus erstellt man eine Prognose für die Zukunft. Das heißt, bisher, immer wenn wir X getan haben, kam dabei Y raus. Und deswegen machen wir das auch weiterhin so. Und dann bekommt man so ein Argument wie, das haben wir schon immer so gemacht, machen wir weiterhin so. Und da wird es natürlich schwieriger. Das ist nicht mehr ganz so logisch, denn ab wie vielen Beobachtungen eines Verhaltens oder ab wie vielen Durchläufen einer gewissen Maßnahme kannst du wirklich sagen, ja, das funktioniert immer. Immer ist ein unglaublich großes Wort. Ja, und vor allem Dinge verändern sich. Zum Beispiel gibt es ja Leute, die schalten heute noch sehr viele Anzeigen in der Printzeitung, in der Printpresse und sagen, ja, unser Unternehmen hat seit 50 Jahren die Anzeigen in dieser Zeitung geschaltet und das hat uns immer Kunden beschert. Hallo, es gibt das Internet. Ja, also Dinge verändern sich. Und das, was 50 Jahre lang funktioniert hat, muss jetzt nicht mehr funktionieren. Das heißt, egal wie viele Instanzen du bisher hattest, kannst du nicht zwingend, absolut sicher etwas für die Zukunft aussagen. Dazu gibt es auch schöne Beispiele. Der große Wissenschaftsphilosoph Karl Popper hat zum Beispiel diese Induktion kritisiert oder das Induktionsproblem damals gesehen. Er hatte ein schönes Beispiel, nämlich alle Schwäne sind weiß. Ich habe bisher nur weiße Schwäne gesehen, also gehe ich davon aus, alle Schwäne sind weiß. Und er hat jetzt die These aufgestellt, was spricht denn dagegen, dass es irgendwo auf der Welt schwarze Schwäne gibt? Das weiß ich ja gar nicht. Und das Witzige ist, einige Jahre später hat man tatsächlich, ich glaube in Afrika war es, eine Population gefunden von grauen Schwänen. Das heißt, es hat sich herausgestellt, dass tatsächlich nicht alle Schwäne weiß sind. Man hat das nur sehr, sehr lange gedacht, weil man diese Ausnahme nicht entdeckt hatte. So, und genauso ist es eben mit vielen Dingen. Wir verallgemeinern sehr schnell. Wir bilden uns Vorurteile. Ja, wir haben Dinge 3-4 Mal erlebt und schon haben wir irgendwelche Urteile gebildet. Und das geht manchmal viel zu schnell. Also so schnell kann man das oftmals gar nicht wissen. Oder eben, wie im Beispiel der Zeitungsanzeige, Dinge verändern sich. Und dann gilt das Ganze eben auch nicht mehr. Oder man zieht Argumente von sonst irgendwo her. Zum Beispiel in der Politik wird ja auch behauptet, ja, in Ländern mit Mindestlohn würden die Arbeitslosenzahlen ansteigen. Ob das so ist, ist ja wieder etwas, was sich dann faktentechnisch überprüfen lässt. Aber es braucht tatsächlich nur ein Gegenbeispiel von einem Land, in dem das nicht passiert ist. Sehr gerne nimmt man da so die skandinavischen Länder her. Wie weit die mit einem großen Flächenland mit über 80 Millionen Einwohnern wie Deutschland vergleichbar sind, ist dann wieder die andere Frage. Aber immer, wenn das Wort immer vorkommt, ist die Widerlegung sehr einfach, indem man eben ein Gegenbeispiel findet, was dieser Induktion entgegenspricht. Denn man sagt dann, hey, hier gibt's ein Beispiel, da funktioniert dein Immer nicht. Nur weil du bisher 20 Beispiele gefunden hast, dass das immer so ist, wenn X, dann Y, heißt das nicht, dass das zwingend jetzt wieder so sein soll. Und das gilt sogar im ganz großen Maßstab. Also jeden Tag geht die Sonne auf. Das ist richtig und wir verlassen uns alle sehr stark darauf, dass auch morgen wieder die Sonne aufgeht. Und das zu Recht, sind wir mal ehrlich. Aber wir wissen auch alle, das sagt uns die Wissenschaft, irgendwann wird es einen Tag geben, an dem die Sonne nicht mehr aufgeht. Weil irgendwann ist dieses ganze Sternensystem dann halt kaputt, wird die Sonne implodieren, explodieren, sich aufblähen, verkleinern, was auch immer. Da gibt's ja verschiedene Theorien, glaube ich, da bin ich aber auch nicht so tief drin. Zwergstern oder roter Zwerg, weißer Riese, bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall gibt's ja in der Astrophysik verschiedene Theorien, wie unsere Sonne irgendwann enden wird und erlöschen wird dann irgendwann. Und ja, dann geht sie halt nicht mehr auf. Das heißt, wir wissen schon jetzt, dass die Aussage, jeden Tag geht die Sonne auf, eigentlich falsch ist, aber sie taugt uns jetzt so für die nächsten paar Millionen Jahre noch ziemlich gut. Ja, das ist das Thema der Induktion. Wir schließen, wie in der Wissenschaft, das heißt an sich ein sehr wissenschaftliches Verfahren, von dem, was wir bisher an Einzelfällen erlebt haben, auf ein allgemeines Gesetz. Und das ist auch gut und richtig so, solange wir eben auch bereit sind, eine Falsifikation durchzuführen. Das heißt, wenn neue Fälle auftreten, dann auch zu sagen, oh Moment, da muss ich nochmal nachschauen, gilt das Gesetz jetzt wirklich immer oder nur in 90% der Fälle oder nur in 80% oder ist es sogar 50-50? Und ja, manchmal neigt man psychologisch dazu, ein einmal gefundenes Gesetz, nachdem man seine Tätigkeit ausrichtet, egal ob jetzt in der Wissenschaft oder auch im Business oder auch privat, dann halt irgendwann durchzuziehen und solche Fälle nicht ernst zu nehmen, die dagegen sprechen, stattdessen weiter nur Bestätigungen zu sammeln. Deswegen sollte man immer darauf achten, dass man Dinge auch widerlegen kann, um nicht einem Irrtum zu lang nachzurennen. Das heißt, dieses Immer ist der schwierigste Teil und das heißt, induktiv argumentierst du sehr häufig in Wahrscheinlichkeiten. Und da kennst du auch die Begrenztheit deiner Datenbasis an. Das schafft halt Glaubwürdigkeit. Also wenn du sowas sagst wie, ja, bisher hatten wir 90% der Fälle Erfolg damit. Lassen Sie es uns doch probieren. Wir sind uns eben, also zu 90%iger Wahrscheinlichkeit, klappt diese Marketingmaßnahme auch bei Ihnen. Das ist dann sehr seriöser, als wenn du sagst, das klappt immer. Weil wie gesagt, immer schafft ihr immer Probleme. So, drittens, abduktive Argumente. Die Abduktion ist nicht ganz so streng logisch. Man kann sie so ein bisschen zurückführen auf den Philosophen Charles Sanders Peirce. Sie ist besonders wichtig, zum Beispiel in der Diagnostik, in der Medizin oder auch in der Kriminalistik. Da geht es halt darum, eine plausible Erklärung zu finden. Das heißt, es gibt keine direkte wissenschaftlich nachweisbare Korrelation, aber es gibt halt eine gewisse Plausibilität. Also wenn du jetzt bei strahlendem Sonnenschein in ein fensterloses Gebäude gehst und hinterher kommst du wieder raus und du siehst, die Straße ist nass, dann ist die plausibelste Erklärung, vermutlich hat hier nicht jemand einen riesigen Eimer Wasser ausgeschüttet, sondern wahrscheinlich hat es zwischendurch mal kurz geregnet. Du hast dafür keinen Beleg, weil du hast es nicht gesehen, dass es geregnet hat und trotzdem ist es eben die plausibelste Erklärung. Und das ist auch so ein Grundprinzip, suche für Dinge dann oftmals die plausibelste Erklärung. Beispiel aus der Politik, man könnte sagen, die Zustimmung zu einer Partei ist in den Umfragen gesunken. Das kann man ja immer mit den Umfragen sehr wissenschaftlich feststellen. Die Partei gewinnt, die Partei verliert und dann gibt's da keinen direkten Zusammenhang, keinen logischen, sondern es gibt abduktive Erklärungen. Warum wählen die Leute jetzt plötzlich die eine Partei zu 2% mehr und die andere hat 2% verloren? Was haben die denn zuletzt so gemacht? Und ja, könnte eventuell da und da dran liegen. Hat's daran gelegen, dass der letzte Parteitag in Mannheim stattgefunden hat? Vermutlich nicht. Vermutlich lag's an irgendwas Inhaltlichem. Ja, und dann ist das gar nicht hundertprozentig logisch belegt, aber relativ wahrscheinlich. So wie es eben wahrscheinlich ist, dass es wohl geregnet hat, während du nicht hinschauen konntest und deswegen die Straße nass ist. Das heißt, auch plausible Erklärungen haben dann eben so eine gewisse Evidenz. Wie ich vorhin sagte, sie leuchten sehr schnell ein und auch damit kannst du dann eben argumentativ überzeugen. Aber es ist natürlich rhetorisch redlich, wenn du auch klar machst, dass das jetzt keine hundertprozentige Herleitung ist, sondern einfach eine sehr wahrscheinliche. Das heißt auch zu sagen, ich bin mir da sehr sicher, das liegt daran, dass Punkt, Punkt, Punkt. Das erhöht auch definitiv deine Glaubwürdigkeit. So, in der nächsten Folge können wir uns da noch anschauen, was für logische Fehlschlüsse es gibt. Einige hatte ich schon mal in verschiedenen Podcast-Folgen mit erwähnt, es gibt aber noch einige mehr. Und da wird vielleicht das auch noch mal ein bisschen klarer, was es tricky macht, logisch wirklich sauber zu argumentieren, weil es eben auch so viele logische Fehlschlüsse gibt. Und da schauen wir nächste Woche mal rein. In dieser Woche nochmal die kurze Zusammenfassung, ging es mir darum, dir das logische Argumentieren mit Deduktion, Induktion und Abduktion aufzuzeigen. Bei der Deduktion von einer klaren Prämisse oder auch einem Gesetz oder einer allgemeinen Norm auf den Einzelfall zu beziehen und daraus eine Schlussfolgerung zu ziehen. Die Induktion aus vielen Einzelfällen, umso mehr, desto besser, ein allgemeines Gesetz abzuleiten. Und die Abduktion, die oftmals im Bereich der Kausalität dann eben auf plausible Erklärungen Wert legt und damit überzeugen kann. Das heißt, du kannst damit überzeugen, indem du einen Einzelfall auf allgemein anerkannte Gesetze beziehst, aus vielen Einzelfällen eine Regel für die Zukunft aufstellst und damit zum Beispiel eine Handlungsanforderung, ein Call to Action bei einer Rede zum Beispiel mit einbaust. Und du kannst einfach plausible Erklärungen geben, die die Menschen dann auch überzeugen können. Und was dabei alles schiefgehen kann oder wie manchmal auch Logik manipuliert wird oder zur Manipulation eingesetzt wird, das schauen wir uns dann nächste Woche an. An der Stelle nochmal der Hinweis, schau gerne mal aufs PowerPoint-Karaoke und aufs Schlagfertigkeitstraining, dein Training in verbaler Selbstverteidigung. Das wäre dann im Oktober übrigens, beides auf meiner Website Lebendige Rhetorik. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und ja, mehr zu meinem Angebot nochmal jetzt von der freundlichen Stimme im Abspann. Bis dann.
Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.